Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir wollen uns heute Abend mit dem Text von 1. Korinther 2 beschäftigen. Und ehe ich versuchen will, sie dort hineinzuführen, möchte ich ein Wort lesen aus Jeremias 8, Vers 9. Die Weisen werden beschämt, bestürzt und gefangen werden. Siehe das Wort Jahwes haben sie verschmäht. Und welcherlei Weisheit haben sie nun? Und nun zu 1. Korinther 2. Ich möchte es Ihnen entgegenbringen in der Weise, wie es der Grundtext sagt. In Vers 1 heißt es, und ich, als ich zu euch kam, nach Korinth, Brüder, kam nicht in hervorragender Rede oder Weisheit. Und nun heißt es wörtlich, als ich euch das Geheimnis Gottes verkündigte. Denn ich entschied mich dafür, nichts unter euch zu wissen, als allein Jesum, den Messias, und ihn als einen Gekreuzigten. Wir werden uns hier schon die Frage stellen, hat denn Paulus von nun an nichts anderes gewusst als nur die Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten? Freilich, das war das Zentrum seiner Verkündigung, der Kernpunkt und der Mittelpunkt. Aber er hat später auch andere Dinge gesagt. Er hat von der Auferstehung des Herrn Jesus gesprochen. Er hat von seiner Wiederkunft und von seinem Reich gesprochen. Dies hat hier eine besondere Begründung, dass er dieses so betont. Und so heißt es in Vers 3, ich war bei euch, oder eigentlich, ich wurde zu euch hin in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Und wir werden uns die Frage stellen müssen, was war das für ein Werden des Apostels Paulus? Was für ein Erleben, das ihn dazu geführt hat, dass er in Korinth die Botschaft Gottes nur in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern sagen konnte. Ich wurde zu euch hin. Heinrich Langenberg hat ja einmal ein Büchlein geschrieben, das Werden des Apostels Paulus und das Werden der Gemeinde in gegenseitiger Beziehung zueinander. Es war eine Auslegung der Apostelgeschichte. Nun, wir müssen daran denken, wo Paulus vor Korinth gewesen ist. Er war in Athen und er hat sicherlich in seiner Missionsstrategie große Hoffnungen auf diese Metropole der Wissenschaft, der Weisheit, der Kultur, der damaligen Philosophie gesetzt. Vielleicht hat er gedacht, wenn ich dieses Zentrum gewinne, dann gehört dem Christus ganz Griechenland. Und deshalb ist er lange herumgegangen auf dem Areopag, auf dem Tempelhügel vor Athen, um sich auf seine Verkündigung vorzubereiten. Er wusste etwas um die großen Philosophenschulen der Epikuräer und der Stoiker. Er schaute sich dort oben um, unter den Altären und Bildnissen, die dort oben errichtet waren. Und da fand er ja einen Altar mit der Aufschrift »Dem unbekannten Gott«. Die Griechen verstanden darunter das Schicksal. Moira nannten sie es. Der Apostel Paulus findet diese Inschrift als Anknüpfungspunkt für seine Verkündigung. Diesen unbekannten Gott verkündige ich euch. Und als er dann sein Zeugnis ablegt, stellt er der Religion der Athener und der Griechen ein lobenswertes Zeugnis aus, indem er sagt, ich sehe, dass ihr sehr dämonenfürchtig seid, sehr religiös. Und in seinem Zeugnis bringt er sogar zwei Philosophenzitate. Eines von dem Griechen Aratus, wir sind göttlichen Geschlechtes, und eines von dem Philosophen Kleanthes: in ihm leben, weben und sind wir. Nebenbei gesagt, dieses Wort stünde nirgendwo in der Heiligen Schrift, denn das ist Pantheismus. Und Paulus hätte das sonst wohl kaum gesagt von dem Menschen, der tot ist in Sünden und Übertretungen, und von dem Kosmos, der im Bösen liegt. Aber hier knüpft er an die Fäden, die er vorfindet. Und er hätte in seinem Zeugnis, in seiner Predigt auf dem Areopag in Athen, wahrscheinlich auf einer Missionsschule, ein ausgezeichnet mit 3 Sternen bekommen. Er spricht von der Weltgeschichte, von der Schöpfung und vom kommenden Weltgericht. Und dann sagt er auch noch etwas von der Anastasis, von der Auferstehung. Und die griechischen Philosophen sagen, indem sie ihn missverstanden, er will uns eine fremde Göttin nahebringen, die Anastasia. Was er damit meint, ist uns unbegreiflich. Paulus meinte die Auferstehung Jesu, aber wovon hat er nicht gesprochen? Das wird Ihnen auch schon einmal aufgefallen sein, wenn Sie sorgfältig Apostelgeschichte 17 gelesen haben. Er hat nicht gesprochen vom Kreuz des Messias, von dieser Torheit für alle Denker und Philosophen Griechenlands, dass ein Gehängter, ein Gekreuzigter das Heil der ganzen Welt durch seinen Tod bewirkt habe. Das verschweigt er. Ich möchte Ihnen einmal lesen, Apostelgeschichte 18. Und da sehen wir, was für eine Wirkung das auf ihn hatte, dass dort das Evangelium keinen Durchbruch erzeugt hat. Es hat niemals eine Gemeinde Jesu Christi in Athen gegeben. Es war nur ein ganz kleines Häuflein von Gläubigen, die dort gewonnen worden sind. In Apostelgeschichte 18, Vers 9 heißt es: Der Herr aber sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Hier in Korinth: Fürchte dich nicht, ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Das Schweigen des Paulus hatte Gründe. Es ist ein Schweigen der Resignation, der Mutlosigkeit eines Boten Jesu Christi, der scheinbar eine Niederlage errungen hat. Schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich 1 Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. In dieser Stadt, das heißt in Korinth, nicht in Athen, hat Gott und hat der Christus ein großes Volk. Gott erwählt Korinth vor Athen. Er erwählt die verkommene, heruntergekommene Hafenstadt vor der Stadt der Philosophen, der Denker, der Wissenschaftler. Er erwählt das Unedle vor dem Edlen, die Sklaven von Korinth vor den Freien, die Armen vor den Reichen. Und das ist nun das Ärgernis des Kreuzes und einer Gemeinde, die im Zeichen des Kreuzes des Messias steht und die in diesem Kreuz die ganze Weisheit Gottes geoffenbart sieht. Und so werden wir es jetzt ein wenig besser verstehen. Ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht in hervorragender Rede oder Weisheit, als ich euch das Geheimnis Gottes verkündigte, denn ich entschied mich dafür, das war also ein Vorgang der inneren Entscheidung, ich entschied mich dafür, nichts unter euch zu wissen, als allein Jesum, den Messias, und ihn als einen Gekreuzigten. Nun stellt er das Kreuz in den Mittelpunkt, dort, wo es hingehört, als den Brennpunkt der Weisheit Gottes und des Sieges seines Christus. Und ich wurde zu euch hin in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Und mein Wort, Logos, und meine Verkündigung, Kerygma, geschah nicht in überredenden Weisheitsworten, sondern in Erweisung von Geist und Kraft, damit euer Glaube nicht gegründet sei auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Nun, das heißt nun nicht, dass Paulus ein Langweiler in der Verkündigung gewesen sei. Und er hätte ganz gewiss dem heimgegangenen Pastor Wilhelm Busch recht gegeben, der gesagt hat, wenn man Menschen für Jesus gewinnen will, dann muss man sein Herz an die Angel hängen als ein Menschenfischer. Dann muss man sein Inneres offenbar machen, wenn er hier die Weisheitsrede und die Weisheitsworte der Philosophen Griechenlands ablehnt und ihre Rhetorik, dann ist das eine Rhetorik von Menschen, die wie Teppichhändler durch die Welt ziehen und die aus Schwarz weiß machen und aus Weiß schwarz, sodass schließlich am Ende die Leute sagen, was ist Wahrheit? So wie es ja auch Pilatus gesagt hat, die Leute überreden, sodass sie ihnen dann schließlich jede Torheit und jeden Schwindel abkaufen. Das ist philosophische Ideologie. Das ist Weisheitsrhetorik und Überredung. Paulus will Menschen nicht überreden. Er will sie nicht erpressen. Er will sie nicht nötigen, auch nicht im Namen Jesu Christi. Er will ihre Freiheit der inneren Entscheidung auf gar keinen Fall beschränken, denn sonst würde er keine Menschen gewinnen für Jesus, die Gottes Auserwählte sind, sondern er würde Menschen rekrutieren für eine Ideologie, indem er sie zunächst willenlos macht und sie dann knebelt und fesselt, so wie man es heute tut. Wie man es heute leider auch tut in der Gemeinde Gottes, indem man Mittel anwendet, die nicht in der rechten Weise dem Geheimnis und der Botschaft Gottes entsprechen. Das heilsgeschichtliche Handeln Gottes am Kreuz und durch den Gekreuzigten ist das Fundament echten Glaubens und damit auch das Fundament aller Weisheit Gottes, die in Jesus Christus geoffenbart ist. Mein Wort und meine Verkündigung geschah nicht in überredenden Weisheitsworten, sondern in Erweisung von Geist und Kraft. Und das, obwohl er in vielem Zittern und in Furcht und Schwachheit bei ihnen war, konnte doch der lebendige Gott sein Wort bestätigen, durch seinen Heiligen Geist und durch Erweise der Kraft, die in seinem Wort tätig wurden. Ja, es ist wirklich so, dass Gott immer wieder den Lichtglanz der Erkenntnis seines Christus erstrahlen lässt und offenbart in irdenen, tönernen, armen, armseligen, schwachen, anfechtbaren Gefäßen, damit es sich erweise, dass die Kraft von Gott stamme und nicht von uns. Geist und Kraft. Und so können auch wir, wenn wir oft vor der Verkündigung in Furcht und Zittern stehen, und das darf ich Ihnen bekennen, dass das bei mir oft so ist, auch aufgrund meiner körperlichen Situation, können wir mit Moses beten, der in 5. Mose 32 gesagt hat, es träufle wie Regen meine Lehre, es fließe wie Tau meine Rede, wie Regenschauer auf das dürre Gras und wie Regengüsse auf das Kraut. Den Namen Jahwes will ich ausrufen, gebet Majestät unserem Gott. Nicht überredende Weisheitsworte, sondern Erweisung von Geist und Kraft, damit euer Glaube nicht gegründet sei auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Gottes erneuernde Kraft durch den Empfang des Geistes in der Wiedergeburt gründet tief. So wie es uns einmal in Epheser 3, Vers 16 bis 18 gesagt wird, wo es ja heißt, dass wir tief gegründet werden sollen. Aber ich will die Stelle lesen. Paulus bittet darum, dass Gott seinen Gemeinden gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, damit er Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe tief gewurzelt und gegründet seid, damit ihr dann völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe der alles überragenden Liebe Christi ist. Tief gegründet. Und das ist die Frage. Rekrutieren wir in unserer Zeit Mischvolk und Mitläufer, geboren aus den Elementen des Zeitgeistes und gewonnen mit den Methoden des Zeitgeistes, oder gewinnen wir Geistesmenschen, Gottesmenschen? Gezeugt durch den Samen des Wortes Gottes, Träger des Heiligen Geistes. Und wenn diese Gottesmenschen tief gegründet sein sollen, dann muss es bei ihnen im Glaubensanfang eine echte und tiefe Buße gegeben haben. Eine wirkliche Umsinnung, ein Umdenken unter der Wirkung und Einwirkung des Heiligen Geistes, der da überführt von Sünde und Gerechtigkeit und Gericht, ehe er hineinführen kann in das Ganze der Wahrheit. Und da gehört zu dieser Glaubensgrundlage die wortgemäße und unverfälschte Milch des Evangeliums. Nicht eine Milch, wie man es früher manchen Bauern nachsagte, die gepanscht war mit allerlei Wasser oder anderen Zutaten. Nein, wortgemäße, unverfälschte Milch des Wortes Gottes bereits als Nahrung für die Säuglinge im Glauben, ohne die Zutaten des Zeitgeistes und der Philosophie. So erreicht man allerdings nur die Auserwählten. Das möchte ich Ihnen sagen. Wer auf die große Zahl der Mitläufer abstellt, auf das Mischvolk, das sich letzten Endes immer wieder nur zurücksehnt nach dem, was es in Ägypten einstmals gehabt hat. Gurken, Zwiebeln, Melonen, Fleisch, allerlei Pikantes. Und das da gesagt hat, unsere Seele ekelt vor dieser elenden Speise, vor diesem Manna, vor dem Wort Gottes. Und das dann schließlich und endlich in unseren Gemeinden bestimmt, wo es lang geht und die große Rede führt. Nein, darauf verzichten wir gerne. Wir wollen Gläubige tief gründen und auf diese Weise die Auserwählten Gottes erreichen. Denn die Auserwählten haben es erlangt und sie werden es erlangen. Paulus sagt, damit euer Glaube nicht gegründet sei auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Nun aber fährt er fort, weil er weiß, dass diese heranwachsenden, heranreifenden Gläubigen nicht immer nur mit Milch gesättigt werden können, sondern dass sie eines Tages als Erwachsene auch das Brot des Wortes Gottes genießen müssen und sich im Dunkel dieser Weltzeit zurechtfinden müssen mit der Lampe des prophetischen Wortes. Deshalb sagt er dann in Vers 6, Weisheit aber reden wir unter den Zielstrebigen. Das heißt unter den Gereiften, unter den Erwachsenen. Nicht aber Weisheit dieses Äons, noch der Fürsten dieses Äons, die entmachtet werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene. Diese hat Gott vor den Weltzeiten, vor den Äonen zuvor bestimmt, zu unserer Verherrlichung. Weisheit aber reden wir unter den Zielstrebigen. nicht Weisheit der Fürsten dieses Äons. Hier hat Paulus nicht die Regierenden dieser Welt im Auge, den Cäsar in Rom, seinen Landpfleger in Palästina oder die anderen Oberhäupter der Regierungen der Stadtstaaten in Griechenland oder unsere heutigen Regierungspräsidenten und Bundeskanzler. Nein, die hat er nicht im Auge, sondern mit den Fürsten dieser Weltzeit, mit den Fürsten dieser Äon, dieses Äons, meint er unsichtbare Gewalten in der Himmelswelt. Fürstentümer und Gewaltige, deren Marionetten die Regierenden dieser Welt lediglich sind. Auch diese Fürstentümer und Gewaltigen in der unsichtbaren Welt, die Paulus Weltbeherrscher nennt, Kosmokratoren, haben eine Weisheit, haben eine Intelligenz, die unserer Intelligenz und der Weisheit der Philosophen in der Menschenwelt bei weitem überlegen ist. Das Neue Testament spricht von der Weisheit dieses Kosmos oder dieser Welt, von der Weisheit dieser Weltzeit und hier von der Weisheit der Fürsten dieses Äons. Ich möchte dazu Jakobus 3 lesen, ein bedeutsames Wort, ab Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmet euch nicht und lüget nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, eine seelische, eine dämonische. Hier haben wir die Pforte. Irdische Weisheit, irdische Philosophie, eine seelische Weisheit der Seele, die unser Leben beherrscht, indem sie sich dem Geiste gegenüber emanzipiert hat und sich in eine Führerrolle gesetzt hat, die ihr nicht zugehört, und schließlich über das Einfallstor der Seele auch dämonische Weisheit. Die gibt es auch. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung, Paranoia steht im Griechischen, und jede schlechte Tat. Die Weisheit aber von oben ist aufs Erste rein, sodann friedsam, gelinde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen gesät, die Frieden stiften. Das ist die Weisheit Gottes. Und der Brennpunkt, die Sammelstelle, der Mittelpunkt dieser Weisheit ist Jesus Christus. Denn die Weisheit Gottes wird nur in Jesus Christus geoffenbart. Christus ist uns geworden zur Weisheit von Gott, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. So heißt es in 1. Korinther 1, Vers 30. Und da müssen wir nun auch etwas sagen über die Philosophie unserer Zeit. Ja, man hat mit großen Bemühungen sich um das Geheimnis des Lebens bemüht, um das Geheimnis des Menschen und seiner Existenz auf diesem Planeten Erde und im Universum. Und man bemüht sich noch heute nach dem Rätsel des Universums zu fragen, nach seinem Ursprung, nach seinem Sinn. Da haben dann die Philosophen unserer Welt die Parole ausgegeben, um das menschliche Dasein zu beschreiben: Ich denke, darum bin ich. Andere haben gesagt: Ich fühle, darum bin ich. Wieder andere: Ich existiere, darum bin ich. Ja, das ist eine Weisheit. Und Sartre hat sogar gesagt: Ich ekle mich, darum bin ich. Was sind das doch für Antworten? Es ist Todesphilosophie. was man heute schon den Kindern anbietet. Es gibt ein Buch, das ist ein Bestseller, Sophies Welt. Und in diesem Buch möchte man schon Kindern, die etwas nachdenklich sind, die Philosophie der Philosophen dieser Welt nahebringen, die mit einem großen Bemühen, mit außerordentlicher Logik, mit Scharfsinn ohnegleichen das Geheimnis des Universums und des Menschen ergründen wollen. Und dennoch ist es Todesphilosophie. Kennen Sie die Prozessionsspinnerraupe? Ich habe einmal in Südtirol mit meiner Frau welche angetroffen. Und diese Raupen des Prozessionsspinners laufen alle hintereinander her. Und deshalb wird er Prozessionsspinner genannt. Man kann dann einen feinen Versuch machen. Man kann die erste Raupe in einen Kreis setzen, dass sie bald die letzte Raupe erreicht. Und dann laufen diese Raupen endlos in einem nie endenden Kreis und gelangen nie zu ihrer Futterquelle. Todesphilosophie. Blinder Instinkt. Ich möchte Ihnen einmal ein paar Zitate von Philosophen sagen, damit wir überhaupt nur wissen, was Paulus hier ablehnt, wenn er die Todesphilosophie dieser Welt ablehnt. Jacques Monod, ein großer Denker, hat gesagt, alles lässt sich auf einfache, offensichtliche, mechanische Interaktionen zurückführen. Die Zelle ist eine Maschine, das Tier ist eine Maschine, der Mensch ist eine Maschine. Der Mensch lebt an der Grenze einer fremden Welt, die taub ist gegen seine Musik, genauso wie sie gleichgültig bleibt gegenüber seinen Leiden oder auch seinen Verbrechen. Steven Weinberg hat Folgendes gesagt: Je mehr das Universum verständlich erscheint, desto sinnloser erscheint es. Und die Astronomin Margot Gellert hat ihm geantwortet, warum sollte es auch einen Sinn oder Zweck haben? Welchen denn? Es ist ein physikalisches System. Und was muss das denn für einen Sinn haben? Und schließlich hat der Philosoph Gerald Feinberg alles auf einen Nenner gebracht, indem er sagte, das Leben ist eine Erkrankung der Materie. Also eine Art Pickel auf der Haut unseres Planeten und der Evolution. Da wundern wir uns nicht, wenn einmal Paulus in Epheser 2 die Menschen dieser Welt, auch die Denker, bezeichnet als Gottlose in der Welt und im Grundtext als Atheisten in dem Kosmos. Ohne Gott in dem Kosmos. Eine schauerliche Vorstellung. Möchten Sie tauschen? Die Weltphilosophie führt nicht zum Wissen. Sie belässt den Menschen in dauernder Ungewissheit. Und deshalb hat dieser Mensch, der also geführt wird, auch kein Gewissen. Denn ein Gewissen kommt aus einem klaren Wissen heraus. Aus einem Wissen um den Schöpfer, der einmal unser Richter sein will. Vers 7. Aber ich möchte noch einmal den vorigen Vers mitlesen. Weisheit aber reden wir unter den Zielstrebigen, nicht aber Weisheit dieser Weltzeit, noch der Fürsten dieser Weltzeit, die entmachtet werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene oder die in einem Geheimnis verschlüsselte, chiffrierte, kodierte. Diese Weisheit hat Gott vor den Äonen zuvor bestimmt zu unserer Verherrlichung. Was ist das doch für ein wunderbares Wort? Martin Luther wurde einmal gefragt, was hat Gott getan vor Grundlegung der Welt? Darauf hat er geantwortet in der ihm eigenen Weise. Er saß in einem Birkenwäldchen und hat Ruten geschnitten für die, die dumme Fragen stellen. Er hätte mal lieber ins Neue Testament schauen sollen. wird nämlich einiges gesagt, was Gott getan hat vor Grundlegung der Welt. Wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Gott, der lebendige Gott, hat vor Grundlegung der Welt Jesus, seinen Sohn, als Lamm zur Verfügung gestellt, als Erlöser. Und hier hören wir, vor Grundlegung der Welt hat Gott seine Weisheit uns zu unserer Herrlichkeit oder Verherrlichung zuvor bestimmt. Denn an uns, der Gemeinde, soll ja in der Gegenwart für die Fürstentümer und Gewaltigen die buntfarbige Weisheit Gottes offenbar werden. Auch in unseren Wegen, die Gott uns zum Guten gestaltet. Aber hier hören wir etwas ganz Eigenartiges. Diese Weisheit Gottes, die zu unserer Herrlichkeit bestimmt ist und die uns geoffenbart werden soll durch die apostolische Verkündigung und überhaupt durch das hineingeführt werden in den ganzen Reichtum des Wortes Gottes. Diese Weisheit Gottes ist eine verborgene Weisheit. Chiffriert. Mit einem Code versehen. So wie es einmal in Daniel 12, Vers 4 heißt, dass Daniel seine Offenbarung, die er erhalten hat, versiegeln soll. Bis auf die letzte Zeit. Dann kämen viele Erleuchtete darüber und würden darin Offenbarung finden für ihre Zeit, wenn es enthüllt wird. Das ist eigenartig. Deshalb sagt Paulus in Vers 8, weil diese Weisheit eine verschlossene Weisheit, eine verhüllte Weisheit ist, die eigentlich nur Gottes Menschen offenbar werden kann, diese hat keiner von den Fürsten dieses Äons erkannt. Denn wenn sie dieselbe erkannt hätten, so würden sie den Herrn der Herrlichkeit, Jesus Christus, Yahweh, Zebaoth, nicht gekreuzigt haben. Hier wird uns etwas gesagt, das ist sehr, sehr wichtig. Bei aller Kenntnis, die die unsichtbaren Mächte auch von biblischen Worten haben, ist ihnen doch die Weisheit des Heilsplanes Gottes und seiner Liebesabsichten und Liebesziele verhüllt und verschlossen. Sie wissen ja, dass Satan etwa bei der Versuchung Jesu in der Wüste mit Bibelworten operiert hat. So wie er bei manchen Sekten mit Bibelworten operiert, die aus dem Zusammenhang herausgerissen werden und die oft dann das Gegenteil zustande bringen von dem, was Gott mit ihnen beabsichtigt hat. Also Kenntnisse haben auch die unsichtbaren Mächte. Aber keine Erkenntnis Gottes. Sie dringen nicht vor in das verschlossene Geheimnis der Weisheit Gottes, in den eigentlichen Sinn. Sie haben ja vielleicht schon einmal etwas gehört von den Geheimbotschaften, etwa im Zweiten Weltkrieg, dass man diese Geheimbotschaften kodiert hat, mit einem Code versehen hat, und dass die Feinde dann viel Mühe hatten, mit gewaltigen Apparaturen diese Botschaften zu entschlüsseln. Da musste man erst den Code knacken, ehe man hinter den Sinn dieser merkwürdigen Botschaften und Zahlenanordnungen kam. So hat es Gott gemacht, auch in seinem Wort bis heute. Gottes Weisheit ist verborgen in einem Mysterion, in einem fest verschlossenen Geheimnis. Und sie triumphiert gerade im Kreuz des Messias Jesus über alle unsichtbaren Mächte. Dort wird der große Sieg Gottes offenbart. Dort wird die Weisheit Gottes und seiner Wege offengelegt. Zum Ziel gebracht. Und deshalb heißt es, diese Weisheit hat keiner von den Fürsten dieser Weltzeit erkannt. Wenn sie diese Weisheit Gottes am Kreuz und im Gekreuzigten erkannt hätten, dann hätten sie nie und nimmer den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt. Aber sie sagten, da kommt der Erbe, auf, lasst ihn uns töten. Nicht nur der Erbe des Weinberges Israel, nicht nur der Erbe dieser Welt, sondern der Erbe des ganzen Kosmos. Und da möchte ich Ihnen einmal doch etwas zum Nachdenken geben. Wir müssen doch ein großes Fragezeichen setzen hinter die These, der Satan habe in Gethsemane Jesus zu Tode bringen wollen, Jesus ermorden wollen, damit er nicht ans Kreuz geht. Dann hätte das Geheimnis des Kreuzes um das Geheimnis der Weisheit Gottes am Kreuz und um das Geheimnis des Sieges Gottes wissen müssen. Dieses Wort steht dem klar entgegen. Ich möchte drei Stellen lesen. Psalm 9, Vers 16. Jahwe ist bekannt geworden. Er hat Gericht ausgeübt, indem er den Gesetzlosen verstrickt hat in dem Werke seiner eigenen Hände. Die Weisen, die Intelligenzen in der unsichtbaren Welt, auch die Intelligenzen der Finsternis, wurden am Kreuz in ihren eigenen Plänen und Wegen gefangen. Das zweite Wort aus Matthäus 11, Vers 25, ein bekanntes Wort des Herrn Jesus. Matthäus 11, Vers 25, zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Glücklicherweise geht der Satz noch weiter. Noch erkennt jemand den Vater als allein der Sohn. Und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Wunderbar. Offenbarung in Christo Jesu. Offenbarung der Weisheit Gottes, die den Weisen und Verständigen und den Philosophen, ja sogar den höchsten Intelligenzen in der unsichtbaren Welt verborgen ist. Und deshalb halten wir ihnen beim Brotbrechen, indem wir den Tod des Herrn Jesus verkündigen, diese Weisheit Gottes vor, die über sie triumphiert hat, in dem Gekreuzigten, als sie meinten, sie hätten den Fürsten des Lebens zur Strecke gebracht. Wir alle kennen das wunderbare Wort aus Kolosser 2 von diesem Triumph der Weisheit Gottes. Kolosser 2 ab Vers 14. Er, der Christus, der Gekreuzigte, hat ausgetilgt die gegen uns vorliegende Prozessschrift in Satzungen. Er hat sie aus der Mitte, das heißt offensichtlich aus der Mitte des Anklagematerials hinweggenommen. Er hat sie an das Kreuz genagelt. Er hat die Fürstentümer und die Gewaltigen ausgezogen oder entwaffnet. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat durch das Kreuz über sie einen Triumph abgehalten. Er, der scheinbar ohnmächtig am Kreuz hing, nackt und ausgezogen. Er hat die Mächte ausgezogen und ausgeplündert und hat durch das Kreuz über sie einen Triumph abgehalten und hat sie an den Pranger der öffentlichen Schande gestellt. Bruder Adolf Heller hat dieses die Innenschau des Kreuzes genannt. Und so verstehen wir es besser. Gottes Weisheit ist in einem Geheimnis verborgen. Diese Weisheit, die Gott vor den Weltzeiten zuvor bestimmt hat zu unserer Verherrlichung, Dieser hat keiner von den Fürsten dieser Weltzeit erkannt. Auch die höchsten Intelligenzen nicht. Denn wenn sie dies selber erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist so, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herzen aufgestiegen ist, das hat Gott denen zubereitet, die ihn lieben. Den Gottesmenschen, die durch den Heiligen Geist erneuert worden sind in der Wiedergeburt und die Gott lieben. Hier wird eigenartigerweise von unseren Sinnen nur Auge und Ohr genannt und als ein zusätzlicher Sinn der religiösen Erkenntnisaneignung unser Herz. Nicht der Geruch, nicht der Geschmack. Auge und Ohr sind ja die Organe der wissenschaftlichen Erkenntnisaneignung. Und das Herz, so können wir sagen, das wäre das Organ der religiösen oder der esoterischen Erkenntnisaneignung. Mit der Fülle der Gefühle, der gemeinsten Gefühle, aber auch der edelsten Gefühle und der größten Glut des Herzens, die voller Sehnsucht auf die unsichtbare Welt ausgerichtet sein mag. Auge und Ohr, wissenschaftliche Erkenntnisaneignung, das ist gewaltig, was da in unseren Tagen geleistet wird. Man hat ja Auge und Ohr durch wissenschaftliche Instrumente noch erweitert. Man schaltet heute ganze Antennenwälder zusammen, riesige Parabolantennen, um die Geheimnisse des Universums zu ergründen und, wie man meint, bis an das Ende des Universums vorstoßen zu können. Und das wäre dann zugleich der Anfang des Kosmos. Oder man schaut in das Innere der Materie hinein, in die Bausteine der Materie. Man ist ja längst über die Atome hinaus, die man heute schon im Raster-Elektronen-Mikroskop abbilden und fotografieren kann. Es gibt inzwischen schon weit mehr Elementarteilchen, aus denen sich die Atome zusammensetzen und die man in den großen Ringbeschleunigern erforscht. Man hat sogar die Antimaterie entdeckt, die, wenn sie mit unserer Materie zusammenstößt, diese auslöscht und selber ausgelöscht wird. Das sind gewaltige Dinge. Was können unsere Computer heute leisten? In Bruchteilen von Sekunden können sie mathematische Rechnungen vollziehen, zu denen wir Hunderte von Jahren brauchten. Und doch ist es so, wie geschrieben steht: Kein Auge kann das Geheimnis Gottes sehen, die Weisheit Gottes ergründen, die verschlossen ist in einem Geheimnis. Kein Ohr kann die Botschaft Gottes hören. Und kein Herz kann jemals Gott ergründen. Aber eben das, was hier verschlossen ist, das hat Gott denen zubereitet, die ihn lieben. Liebe zu Gott und der Besitz des Heiligen Geistes führt zur Gotteserkenntnis aus seiner Tiefen, seiner Gerichte, seiner Gerichtswege, der Breite, der Länge, der Höhe und der Tiefe seiner alles überragenden Liebe, die alles umschließt. Und so stehen die Weisheitslehrer dieser Welt da, ohne Kenntnis. Ich möchte Ihnen sagen, wenn die Politiker und wenn die Philosophen das wüssten, was Menschen Gottes aus dem Wort Gottes erfahren, wenn sie sich wirklich um den Reichtum dieses Wortes bemühen, dann wären ihnen Welten erschlossen, die aber ihnen nun verschlossen sind. In Jesajas 29 heißt es ab Vers 9, stutzet und staunet, blendet euch und erblindet, sie sind trunken, doch nicht von Wein, sie schwanken, doch nicht von starkem Getränk. Denn Jahwe hat einen Geist tiefen Schlafes über euch ausgegossen und hat eure Augen verschlossen. Die Propheten und eure Häupter, die Seher, hat er verhüllt. Und jedes Gesicht ist euch geworden wie die Worte einer versiegelten Schrift, die man einem gibt, der lesen kann, indem man sagt, lies doch dieses. Er aber sagt, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Und man gibt die Schrift einem, der nicht lesen kann, indem man sagt, lies doch dieses. Er aber sagt, ich kann nicht lesen. Heute kommen schon junge Computerexperten in unsere Gemeinden und sagen uns, was ihr da darlegt aus dem Worte Gottes, das ist uns alles zu schwer. Wenn ich in die Gemeinde Gottes komme, will ich relaxen, dann will ich mich entspannen. Da wird dieses Wort wirksam. Und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Munde sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt und sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir angelerntes Menschengebot ist, darum siehe, will ich fortan wunderbar mit diesem Volke handeln. Wunderbar und wundersam. Und die Weisheit seiner Weisen wird zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Da möchte ich Sie fragen, sind Sie ein Gottesmensch? Das darf ich doch hoffen. Können Sie es bezeugen, dass Sie neues Leben haben durch den Heiligen Geist, dass Sie die Erneuerung Ihres Lebens erfahren haben in der Wiedergeburt? Können Sie es bezeugen in aller Schwachheit und bei aller Sünde, ich liebe dich, Gott. Ich darf Vater zu dir sagen, lieber Vater. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herzen aufgestiegen ist, das hat Gott denen zubereitet, die ihn lieben. Er hat ihnen geöffnete Augen des Herzens gegeben und den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Das sind andere Augen, als sie selbst die Wissenschaftler besitzen, mit ihren Parabolantennen, mit ihren Mikroskopen, mit ihren Elektronenmikroskopen und Ultraschallgeräten. Die inneren Augen des Herzens, geöffnet durch den Heiligen Geist. Und deshalb sagt Paulus in Vers 10, uns aber hat Gott sein Geheimnis enthüllt durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes, das heißt auch die Tiefen seines Wesens, auch die Tiefen seiner Pläne, auch die Tiefen seiner Gerichte. Und so ist der Code für uns entschlüsselt. Das Geheimnis Gottes ist geoffenbart. Die Weisheit Gottes und der ganze unausforschliche Reichtum Christi ist uns zugänglich, wenn wir wirklich solche sind, die Gott lieben und die sein Wort lieben. Der Geist hat das Wort eingehaucht. Er macht das Wort lebendig für uns und uns lebendig für das Wort. So wie der Herr Jesus seine Jünger anhauchte nach seiner Auferstehung und ihnen sagte, nehmet hin, Heiligen Geist. Vers 11. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also hat auch niemand erkannt, was Gottes ist, als allein der Geist Gottes. Wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen? Das ist wahr. Und so hat man vieles erforscht in der Physik, in der Chemie, in der Psychologie, auch in der Psychotherapie. Man weiß heute vieles um die medizinischen Zusammenhänge unseres Körpers oder der Vererbung. Der Geist des Menschen, der in ihm ist, kann vieles leisten. Wir haben ja in unserem Gehirn 10 Milliarden Gehirnzellen. Und diese 10 Milliarden Gehirnzellen sind untereinander verbunden, wiederum jeweils mit 10.000 Verbindungen, die man Synapsen nennt. Und das sind 100.000 Verbindungen, 100.000 Milliarden Verbindungen in diesem Netzwerk unseres Gehirns. Das ist eine ungeheure Fähigkeit. Unser Gehirn ist ja der Computer des Geistes. Das Medium des Geistes. Ja, der Mensch weiß, was im Menschen ist. Gerade in unserer Zeit, wo sich in jedem Jahr das Wissen der Menschheit verdoppelt. In jedem Jahr, während es früher Jahrhunderte gebraucht hat. Aber Gott gegenüber ist eine Grenze gegeben. Auch die Schöpfung kann nicht zur Wesenserkenntnis Gottes führen. Die Schöpfung kann höchstens dorthin führen, dass wir erkennen, dass da ein Schöpfer sein muss. Ein Gott, der die Welt geschaffen hat. Auch die Weltgeschichte kann nicht zur Wesenserkenntnis Gottes führen. Die Dramatik der Weltgeschichte und unserer Lebensgeschichte mit ihren Tiefen und Höhen. Im Gegenteil. Die Erkenntnisse, die wir aus der Weltgeschichte und aus unserer Lebensgeschichte gewinnen könnten, können zu einem ganz falschen Bild von Gott führen. Nein, der Geist Gottes allein erkennt die Wirklichkeit Gottes. Niemand hat erkannt, was Gottes ist, als allein der Geist Gottes. Die höchste Realität, die Wirklichkeit aller Wirklichkeiten. So wie unser menschlicher Geist das erkennt, was im Menschen ist, so erkennt der Heilige Geist, der Geist Gottes, das, was in Gott ist. Da werden wir sagen, hier sind wir an eine undurchdringliche, unübersteigbare Grenze gestoßen. Aber nun kann Paulus weiterreden. Also hat auch niemand erkannt, was Gottes ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, den Geist des Kosmos, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir das erkennen, was uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden ist. Dass wir dem ins Herz schauen, der uns so geliebet hat. Dass wir Gottes Willen, Gottes Vorsatz, Gottes Wohlgefallen, Gottes Gedanken erkennen können, wohin uns der Heilige Geist führen will. Das ist eine ungeheure Aussage. Keiner kann erkennen, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben den Geist Gottes, der uns in die Tiefen Gottes führt und der uns in das hineinführt, was uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden ist. Durch das Wort, denn der Heilige Geist arbeitet immer durch das Wort. Er führt niemals über das Wort hinaus und er verkürzt niemals das Wort Gottes. Durch das Wort offenbart er sich. Wir müssen immer wieder neu staunen lernen über diese Gabe des Heiligen Geistes, die uns gegeben worden ist. Des Geistes Gottes, der höchsten Wirklichkeit, die es gibt und die sich in der Schwachheit unseres armseligen Leibes offenbart, denn unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Da werden Sie sagen, ja, das ist vielleicht etwas für einige wenige Spezialisten. Vielleicht für einige wenige Freunde des prophetischen Wortes. Aber Paulus sagt etwas anderes in Vers 13. Dieses verkündigen wir auch. Er will sagen, wir lassen uns von niemandem vorschreiben. wo die Grenzen der Verkündigung sind. Oder dass wir das Wort Gottes und den Reichtum Christi, der durch den Heiligen Geist im Worte Gottes offenbart ist, aus methodischen Gründen verkleinern und verkürzen im Blick auf das Mischvolk in den Gemeinden und im Blick auf die Bild-Zeitungs-Generation, die mehr und mehr kopfschüttelnd vor der Tiefe des Wortes Gottes steht. Nein, dieses verkündigen wir auch. Nicht nur als Milch für den Glaubensanfang, als wortgemäße, unverfälschte Milch, sondern auch als Brot für Erwachsene, als feste Speise und dann sodann für eine dunkle Weltzeit mit der Lampe des prophetischen Wortes. Dieses verkündigen wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit. Also noch nicht einmal mit dem Vokabular dieser Weltzeit oder mit dem Wortmaterial der Philosophen und der großen Denker, nicht in Worten gelehrt durch Menschenweisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Heiligen Geist. Wo finden wir diese vom Geiste gelehrten Worte? Wir finden sie nur im inspirierten Wort Gottes, im geistgehauchten Wort. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, aber nur aus einer Verkündigung, die aus Gottes Wort kommt. So sagt es Römer 10, in Worten gelehrt durch den Heiligen Geist, indem wir geistliche Sachverhalte erläutern, vergleichen, darbieten, vermitteln, durch geistliche oder durch geistgemäße Mittel. Das ist ganz wichtig. Da dürfen wir wieder die alte Regel vernehmen. Das Wort Gottes kann man immer nur mit dem Wort Gottes erklären. Und dann kommt man zu jener wunderbaren geistgewirkten Zusammenschau des Wortes Gottes, zu jener Zentralschau, wo wir dann alle Zeit Gott lieben können aus ganzem Verständnis, wie es uns geboten ist. Wir verkündigen Gottes Weisheit in Worten gelehrt durch den Heiligen Geist. Das ist Inspiration des Wortes Gottes, indem wir geistliche Sachverhalte vermitteln durch geistgemäße Methoden. Nicht mit den weltlichen Methoden des Zeitgeistes, mit denen man heute vielfach arbeitet, nach der Devise, mit Speck fängt man Mäuse. Oder der Zweck heiligt die Mittel. Man redet heute ja davon, das müssten wir tun, damit wir Menschen rekrutieren können. Wir müssten eine Wohlfühlgemeinde sein, dass Menschen, die aus der Welt kommen, sich sofort bei uns zu Hause fühlen, mit allem, was wir mitbringen. Die Gemeinde muss sich der Welt anpassen, nicht die Welt muss sich der Gemeinde anpassen. Das klingt alles wunderbar. In meiner Bibel steht etwas anderes. Ein junger Mann in unserer Gemeinde hat kürzlich gesagt, wenn Leute von außerhalb in unsere Gemeinde kommen, die kriegen ja einen Kulturschock. Ja, den müssen sie auch kriegen. Menschen, die von draußen kommen in eine lebendige Gemeinde, das sei hinzugefügt, müssen spüren, hier ist etwas anderes. Hier ist ein anderer Geist. So wie Paulus es einmal gesagt hat, dass sie im Idealfall auf ihr Angesicht fallen und dass sie sagen, Gott ist wahrhaftig in eurer Mitte, weil ihr Inneres in der Verkündigung offenbar gemacht wird durch den Heiligen Geist. Geistliche Zusammenhänge weitergeben in geistgewirkten Methoden. Schon 1850 hat ein Ausleger namens McIntosh Folgendes geschrieben. Die folgenden wichtigen Belehrungen sind voll von Anleitungen für jeden christlichen Arbeiter. Du sollst deinen Weinberg nicht mit zweierlei Samen besehen. damit nicht die Fülle des Samens, den du gesät hast, und der Ertrag des Weinbergs geheiligt werden. Das ist das Gesetz der Haftala. So darf zum Beispiel ein Jude auch nicht Wolle und Flachs miteinander verweben oder stricken. Er darf auch nicht Milch und Fleisch zusammen kochen, weshalb sie auch getrennte Kochtöpfe haben, für Milchprodukte und für Fleischprodukte. Und so ist auch der Sabbat getrennt und geheiligt nach dem Gesetz der Haftala von den anderen Tagen der Woche. Das sagt McIntosh, ein sehr wichtiges Prinzip. Wir fürchten, dass in der heutigen Zeit viel von diesem vermischten Samen gesät wird. Vielfach wird in der Christenheit die Predigt des Wortes vermischt mit Philosophie und eitlem Betrug, mit der fälschlich sogenannten Kenntnis und mit den Elementen der Welt. Selten wird der reine, unverfälschte Same des Wortes Gottes, der unverwesliche Same des Evangeliums Christi, in unseren Tagen auf dem weiten Feld der Christenheit ausgestreut. Und die Zahl derer ist verhältnismäßig klein, denen die Bibel genügt, um aus ihr den Stoff für ihren Dienst zu schöpfen. Wer durch die Gnade Gottes treu genug ist, es zu tun, wird als einseitiger, engherziger Mensch angesehen. Er gehört, wie man sagt, zu der alten Schule und ist weit hinter seiner Zeit zurückgeblieben. Was würde dieser Gottesmann erst heute sagen? Ich habe mich kürzlich gefreut über ein Wort von Kardinal Meissner hinsichtlich der Abtreibungsfrage. Er hat gesagt, wir sind nicht Ewiggestrige. Wir sind auch nicht Heutige, die sich dem Zeitgeist öffnen, sondern solche, die von morgen sind, von der kommenden Welt. Was für ein gutes Wort von einem katholischen Würdenträger. Worte gelehrt durch den Heiligen Geist, indem wir geistliche Sachverhalte weitergeben, erläutern, vergleichen, darbieten, vermitteln durch geistliche Mittel und Methoden. Wissen Sie, der von der Seele beherrschte Mensch, den die Bibel den seelischen Menschen nennt, ihn kann man auch durch nahekommende Methoden in den Wohlfühlgemeinden kein Gottesleben vermitteln. Der Herr Jesus hat gesagt, niemand kann zu mir kommen, es ziehe ihn denn der Vater. Der Apostel Paulus hat gesagt, es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und es stimmt einfach nicht, wenn man sagt, jeder kann glauben, wenn er nur will. Die Gemeinde ist eine Gemeinde der Erstlinge, eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Kreatur. Und so wartet man heute auf eine große Welterweckung, wo noch einmal die ganze Welt für Christus gewonnen wird, aber ohne Christus, ohne seine Wiederkunft, ohne sein Reich. Hier haben wir die Souveränität der Auserwählung Gottes zu beachten. Paulus sagt einmal im Römerbrief, die Auserwählten haben es erlangt und sie werden es erlangen. Wird man einwenden, dass doch geschrieben steht, Gott will, dass alle gerettet werden? Ganz gewiss. Und das verkündigen wir auch. Aber dies geschieht nicht in unserer Zeit, sondern dazu hat Gott viele Zeiten zur Verfügung. Dieses Ziel wird verwirklicht werden in kommenden Zeiten und Äonen. In der Gegenwart wird die Gemeinde der Erstlinge aus Juden und Heiden herausgerufen für Gott. Deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 2, Vers 14, der seelische Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm ja eine Torheit und er kann es auch nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der Geistbegabte oder der Geistesmensch aber beurteilt alles. Er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Der Geistesmensch gibt Rätsel auf, denn sein Leben ist verborgen, zusammen mit dem Christus in Gott. Es ist noch nicht enthüllt und offenbar. Erst wenn der Christus offenbar werden wird in Herrlichkeit, werden auch wir mit ihm gemeinsam offenbar werden für diese Welt. Der Geistbegabte, der Geistesmensch, der Gottesmensch hat die Salbung von dem Heiligen. Und in der Fülle der Glieder des Christus kann er bezeugen, ich weiß alles und ich bedarf niemandes, der mich belehre. Das gilt für die Ganzheit der Gemeinde, nicht für den Einzelnen. Ich muss zum Schluss kommen. Wir haben versucht, in tiefe Gedanken des Apostels Paulus hineinzuschauen. Noch einmal Vers 15 und Vers 16. Der Geistesmensch aber beurteilt alles, er selbst aber wird von niemandem beurteilt oder richtig eingeschätzt. Denn wer hat den Denksinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise? Wir aber haben Christi Denken. Wir aber haben Christi Denksinn. Eine unerhörte Aussage. Anspruch und Wirklichkeit der Gemeinde, Anspruch und Wirklichkeit unseres Lebens. Der Herr möge es uns schenken, dass wir einen Anreiz empfangen haben. Nicht, dass wir uns als Wissenschaftler betätigen, sondern dass wir ihn mehr lieben. Ihn lieben und sein Wort, damit er uns die Geheimnisse seines Herzens und seiner Weisheit aufschließen kann.